Deutschlandfunk, Medias Res.
Weiterhin mit mir, Raphael Smarzoch, am Mikrofon und jetzt mit Themen aus der Medienpolitik. Was zeichnet Verschwörungstheorien eigentlich aus und wie sollte ein korrekter journalistischer Umgang mit ihnen aussehen? Darüber sprechen wir hier gleich. Außerdem schauen wir, wie es um die Diversität im deutschen Journalismus bestellt ist.
Medias Res.
Mehrere Innenpolitiker warnen von einer Zunahme von Verschwörungstheorien in der Corona-Krise. Solche Verschwörungstheorien kursieren zuhauf im Internet.
Unzählige Tweets, Messages und Mails transportieren rechtes Gedankengut, Rassismus und Verschwörungstheorien.
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 Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Eine Theorie ist ein Begriff aus der Wissenschaft. Forscherinnen und Forscher bezeichnen damit ein Modell, um bestimmte Tatsachen oder Erscheinungen zu erklären, und zwar wissenschaftlich begründet. Nur umgangssprachlich verstehen wir unter einer Theorie eine unbewiesene These. Mit Wissenschaft hat das aber nichts zu tun. Verschwörungstheorien genügen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht im Entferntesten, denn sie behaupten, dass bestimmte Ereignisse eingetreten sind, weil sich Menschen dazu verschworen haben. Sie legen aber keine Beweise vor, äußern nur Vermutungen, ungeachtet der Tatsache, dass es durchaus Verschwörungen geben kann. Eine Verschwörungstheorie an sich hat also nichts mit einer Theorie zu tun. Der Begriff gibt Propaganda, Desinformation und Lügen nur fälschlicherweise einen wissenschaftlichen Anstrich. Dabei handelt es sich aber je nach Ausprägung um Erzählungen, um Ideologien, Mythen oder Legenden. Und so kann man die Sache auch benennen.
Wir haben ein Einstellungspotenzial an Personen, die zu Verschwörungsmythen neigen.
Verschwörungserzählungen.
Menschen, die Verschwörungsmythen verbreiten.
Das nimmt dem Begriff die Wissenschaftlichkeit und verdeutlicht, worum es geht. Um unbelegte Erzählungen, deren Wahrheitskern erstmal ungeprüft ist. Um Ideologien, die keiner wissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Oder um Mythen, bei denen erfundene Gruppen am Werk sind. In keinem Fall handelt es sich aber um eine Theorie. Und meistens auch nicht um eine Praxis.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Stefan Fries über den Begriff Verschwörungstheorien und passendere Alternativen. Mehr zur sprachkritischen Reihe Sagen und meinen finden Sie auch unter deutschlandfunk.de/mediasres. Über Verschwörungstheorien, Mythen und Glauben wurde am Wochenende viel diskutiert anlässlich der Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Und natürlich wurde auch viel berichtet. Zu viel, wie manche Journalisten kritisierten und teilweise auch in einer Art und Weise, die sich diskutieren lässt. Beispielsweise, wenn Medien einzelne Verschwörungstheorien aufgreifen und weiterverbreiten. Doch wie sollten Medien über Verschwörungstheorien berichten? Darüber spreche ich jetzt mit Tanjev Schulz. Er ist Professor am Journalistischen Seminar und am Institut für Publizistik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Verschwörungstheorien gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Ich grüße Sie, Herr Schulz.
Ja, ich grüße Sie auch.
Herr Schulz, zunächst, passt der Begriff Verschwörungstheorien aus Ihrer Sicht oder sollten wir besser von Mythen sprechen?
Mythen wäre besser, genauer. Legenden, Ideologien kann man sicherlich auch sagen. Wobei ich zu denen gehöre, die jetzt auch nicht jeden verbessern, der dann Verschwörungstheorien sagt. Das ist im Alltag einfach der verankerte Begriff. Und ich finde es jetzt auch nicht so völlig verwerflich, sich manchmal an die Umgangssprache da zu halten.
Anlässlich des Coronavirus wird ja auch sehr viel über Verschwörungen unterschiedlichster Art berichtet. Es gab ja einige Stimmen, die die exzessive Berichterstattung auch scharf kritisiert haben. Berichten wir tatsächlich zu viel?
Kann sein. Richtig große empirische Studien dazu sind mir bisher nicht bekannt, jetzt natürlich vor allem nicht zu dem konkreten Fall. Es gibt Risiken, die auf jeden Fall durch diverse Studien auch nachgewiesen sind, dass nämlich bestimmte Wiederholungen von Verschwörungstheorien eigentlich sie noch verfestigen, selbst wenn man sie eigentlich entlarven möchte. Also das gibt so einen sogenannten Backfire-Effekt, der in Experimenten nachgewiesen wird, dass es also zurückschlägt, selbst wenn man da mit guter Absicht vorgeht. Oder auch diesen Continued-Influence-Effekt, wo also dann sich ein Einfluss einfach dadurch verschärft, dass man es nochmal wiederholt. So wie ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer lernen, dass sie eben ihren Schülern nicht nochmal etwas Falsches nochmal wiederholt vortragen sollen oder das an die Tafel schreiben sollen, weil sich das festsetzt.
Also je öfter etwas hört, desto schlimmer ist es.
So kann man sagen. Also das gibt natürlich da auch unterschiedliche Konstellationen. Es hängt ja auch davon ab, wen man da jeweils erreicht. Also es ist grundsätzlich, gibt es auch Evidenzen dafür, dass es durchaus angezeigt sein kann, gerade bei Theorien, die sich schon sehr weit verbreitet haben oder Legenden, sagen wir mal so Mythen, die so kursieren, dass da viele Leute fragen, was ist denn damit los? Und die sind noch nicht gleich Anhänger deshalb dieser Mythen. Und da ist es dann schon sinnvoll, dass auch Medien das aufgreifen und auch widerlegen, also so ein sogenanntes Debunking, so ein Entlarven machen. Besser aber wäre, bei manchen Sachen einfach schneller zu sein. Und wenn es jetzt zum Beispiel um die Rolle von Bill Gates geht, ja, der jetzt im Mittelpunkt vieler Verschwörungslegenden steht, dann wäre es vor allen Dingen gut, eigentlich mal ohne groß gleich auf diese Verschwörungsideen einzugehen, von vornherein diese Rolle von Gates intensiv darzustellen, in aller Fairness. Und vielleicht auch kritisch, da wo es angezeigt ist, aber eben nicht verschwörerisch.
Was halten Sie denn von der Option, Verschwörungen einfach zu, naja, vielleicht zu verschweigen und sie links liegen zu lassen, weil sie sowieso nicht seriös sind?
Ja, manchmal ist das vielleicht die beste Methode. Also dann nämlich, wenn das sich noch nicht richtig verbreitet hat und auch Fact-Checker im Journalismus, was auch Fake News angeht, das ist ja im Prinzip, sind Verschwörungstheorien ja eine besondere Sorte von sehr ausgefeilteren Fake News teilweise. Da überlegen dann die Redaktionen ja auch, ab welchem Punkt sie eigentlich drauf eingehen und reagieren sollen. Und ich denke, man muss auch immer so ein bisschen die Größenverhältnisse im Blick halten. Wenn da jetzt ein paar hundert Leute irgendwo demonstrieren und auch die seltsamsten Dinge da propagieren, muss man da jetzt nicht gleich wochenlang in Alarmstimmung verfallen. Was wir aber, also wir dürfen sie nicht überschätzen, diese Gruppen. Gleichzeitig aber, was wir auch nicht tun dürfen, glaube ich, ist zu denken, na, so Verschwörungsmythen, dafür sind nur so ganz wenige anfällig, sondern wir finden in sehr vielen Studien dafür Belege, dass doch jeder vierte, fünfte und wahrscheinlich wir alle die eine oder andere Verschwörungsidee in uns tragen und das auch so ein gewisser menschlicher Grundimpuls ist und so gesehen, dass man nicht tun kann als die doofen Spinner und die Paranoiker. Da gibt es welche, die sich total reinsteigern, aber es gibt auch viele, die einfach Unsicherheiten haben.
Es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Also um es zu erklären, worum es geht, greifen ja viele Medien den Inhalt dieser Verschwörungen oftmals auf, also machen sich damit auch unbeabsichtigt zu Multiplikatoren dieser kruden Gedanken und verbreiten damit auch Falschmeldungen.
Ja. Ja, das ist die Gefahr, dass man dann nämlich irgendwann vergisst, wer war da jetzt eigentlich was und wer die Quelle, das ist, kann man testen, auch so bei einzelnen Sachen. Man hat irgendwas aufgeschnappt, der Zug ist nicht entgleist, ist der Zug entgleist, irgendwann ein paar Tage später hat man nur noch so, ach, ein Zug ist irgendwo, aber was war mit Entgleisen? Also irgendwie ein Unsicherheitsgefühl beim Bahnfahren entsteht plötzlich, obwohl vielleicht die eigentliche Nachricht war, Zug ist nicht entgleist. Also das heißt, das ist ein zweischneidiges Schwert und vor allen Dingen ist es auch dann eines, wenn man sich dieser ganzen Legende bedient, um sich darüber lustig zu machen, sie zu verspotten und so weiter. Das ist zwar sehr gut verständlich und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man da auch manchmal erheitert ist, was es so alles für einen Wahnsinn gibt. Aber das kann die Sache natürlich auch weiter popularisieren und verbreiten und das ist wirklich sehr zweischneidig und Medien sollten insgesamt da wirklich aufpassen, nicht zu viel zu berichten.
Aber es ist ja oftmals auch schwierig zu bestimmen, weil die Grenze zwischen Kritik und Verschwörung ist vielleicht auch nicht immer leicht zu ziehen. Also nicht jede Falschmeldung ist so abstrus, dass man sie schnell als Verschwörungstheorie entlarven kann. Und das ist vielleicht auch wichtig zu ermitteln, wie erkennt man denn, dass es sich um zweifelhafte Informationen handelt?
Ja, das ist tatsächlich also ein ganz wesentlicher Kern des Problems, weil natürlich es sehr berechtigtes Misstrauen gibt. Und wenn man etwas Gutes sagen will über Leute, die Verschwörungsmythen aufsitzen, ist ja, naja, ihr seid skeptisch, ihr glaubt nicht alles, was euch aufgetischt wird und das die offizielle Version, also kritisch nachfragen. Das ist ja auch etwas, was nun gerade der Journalismus tun soll. Und da ist der Grat tatsächlich schmal. Es gibt ja so auch unfassbare Nachrichten, wo man denkt, das hätte man ja nie gedacht. Also die ganzen Skandale, Watergate, NSA-Affäre und so weiter. Und der Punkt ist nur der, sobald es in die Verschwörungsmythenecke geht, da werden dann plötzlich ja Zweifel abgeschaltet. Man ist plötzlich nicht mehr offen für Zweifel etwa an dieser Theorie. Man immunisiert sich gegen andere Evidenzen und schaltet das Denken eigentlich weitgehend aus. Es wäre schön, wir hätten die gleiche Immunität gegen den Coronavirus, wie das manche Verschwörungsideologen haben, gegen vernünftiges analytisches Denken und gegen gute Belege. Und die blocken das dann irgendwann ab. Und da ist dann der Unterschied zwischen skeptisch sein, etwas hinterfragen und sich dann irgendwo verrennen.
Mit Bitte um kurze Antwort, Herr Schulz. Was können denn Medien besser machen, wenn sie über Verschwörungstheorien berichten?
Sie sollten vor allen Dingen alternative Erklärungen eher in den Mittelpunkt rücken, nicht zu sehr auf die Verschwörungslegenden eingehen und das dann eher in aller Sachlichkeit vielleicht auch mal tun.
Sagt Professor Tanjew Schulz vom Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Mehr als ein Viertel aller Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Dass sich dieser Anteil im Journalismus nicht widerspiegelt, ist schon länger bekannt und wird immer wieder von den neuen deutschen MedienmacherInnen kritisiert. Denn der Anteil an Journalistinnen und Journalisten aus Einwandererfamilien wird lediglich auf 5% geschätzt. Und in den Chefetagen der Medien? Um das herauszufinden, haben die neuen deutschen MedienmacherInnen bei mehr als 100 der reichweitenstärksten deutschen Medien nachgefragt. Michael Borgas berichtet.
Viel Wille, kein Weg, so fassen die neuen deutschen MedienmacherInnen die Ergebnisse ihrer Untersuchung zusammen. Die Initiative setzt sich seit mehr als 10 Jahren dafür ein, dass die Stimmen von Menschen mit Migrationshintergrund sicht- und hörbarer werden in deutschen Medien. Doch wer hat dort das Sagen? Wie genau setzen sich eigentlich die Chefetagen zusammen? Geschäftsführerin Konstantina Vassiljou-Enz während einer Pressekonferenz per Videoschalte.
Die ChefredakteurInnen mit und ohne Migrationshintergrund sind zum ersten Mal erhoben worden. Das ist noch nie gezählt worden in Deutschland und das Ergebnis ist einigermaßen überraschend.
Von den 122 Befragten wurden die meisten mit deutscher Staatszugehörigkeit geboren. Nur 6 Verantwortliche oder mindestens eines ihrer Elternteile stammen aus Nachbar- oder anderen EU-Ländern.
Keine Drittländer, keine strukturell benachteiligten Minderheiten, die sozusagen in den Chefredaktionen vertreten sind.
Zu wenig finden die neuen deutschen MedienmacherInnen. Zumal die Antworten der Medienhäuser nicht den Eindruck erweckten, künftig an dieser Situation etwas ändern zu wollen. Doch zumindest jenseits der Chefetagen habe sich einiges bewegt. Hier zieht die Nichtregierungsorganisation ein positives Fazit. In vielen deutschen Publikationen und in vielen Programmen seien inzwischen Kolumnistinnen und Reporter, Nachrichtensprecher und Moderatorinnen zu lesen oder zu hören, die in Einwandererfamilien aufgewachsen seien. Allerdings schränkt Konstantina Vassiljou-Enz ein, wie hoch genau dieser Anteil sei, habe man nicht erfassen können mit der aktuellen Studie, denn solche Zahlen würden von fast keiner Redaktion in Deutschland erhoben.
Hier sind 2 Zitate, die so repräsentieren, was am häufigsten geantwortet wurde. Nämlich zum einen, dass gesagt wurde, ja, aber es ist doch ein Zeichen von Toleranz und des guten Fortschritts in der Sache, wenn man eben nicht nach einem Migrationshintergrund fragt oder es auch nicht erhebt. Und dann ging es um Datenschutzgründe, die angeführt wurden, aber auch Antidiskriminierungsgründe.
In einem weiteren Teil habe man die Medienhäuser gefragt, wie man grundsätzlich die Frage der Diversität in Redaktionen einschätze. Die Antwort der meisten darauf: positiv. Die Arbeit von JournalistInnen aus Einwandererfamilien sei wichtig, einerseits um Diskriminierung zu überwinden, andererseits um ein besseres journalistisches Produkt zu erhalten. Auf der einen Seite Vielfalt zu befürworten, auf der anderen aber nicht konsequent umzusetzen. Wie dieser scheinbare Widerspruch zustande kommt, das zu verstehen, hat Christine Hortz im Rahmen der Studie versucht. Hierzu hat die Kölner Kommunikationswissenschaftlerin Gespräche mit 5 Medienverantwortlichen geführt.
Wir wollten natürlich aufbauend auf der Frage, wie vielfältig die journalistischen Redaktionen besetzt sind, auch wissen, wie die Einstellungen der Chefredakteure zu diesem Thema sind. Zweitens wollten wir natürlich wissen, welche Anstrengungen derzeit unternommen werden in den institutionalisierten Medien, um diese Defizite auszugleichen.
Ein Ergebnis: Die Sensibilität für das Thema, auch mit Blick auf die redaktionellen Inhalte, habe grundsätzlich zugenommen. Mit Blick auf das eigene Personal habe beispielsweise ZDF-Chefredakteur Peter Frey anerkannt, dass es für Menschen mit Migrationshintergrund einen Zugang zum journalistischen Beruf geben müsse. Aber was tun die Verantwortlichen dafür? Die Antwort von Welt-Chefredakteur Ulf Poscher zeige, dass eine positive Einstellung nicht unbedingt in positiven Maßnahmen mündet, sagt Christine Horz.
Herr Poschert sagt, jede Diversität macht uns in der Wahrnehmung breiter und ist eine Bereicherung, aber ich würde nicht danach casten.
Als positives Beispiel empfehlen die neuen deutschen MedienmacherInnen den Blick nach Großbritannien. Von der Strategie der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt dort, der BBC, könne man in Deutschland viel lernen, sagt die Geschäftsführerin des Vereins, Konstantina Vassiliou-Enz.
Jetzt geht es nicht um einzelne Sendungen oder irgendwas, sondern dass es ziemlich umfangreich ist und umfassend, was die Ziele angeht.
So habe die BBC Quoten für seine Angestellten, auch für seine Führungskräfte.
Und ich weiß, es gibt Vorurteile gegen Quoten, aber man sollte wissen, dass Quoten nur bei gleicher Qualifikation greifen.
Ziel aller Medienhäuser müsse es doch sein, neue Zielgruppen für ihre Angebote zu erschließen. Und das sei nur möglich mit einem Personal, das die Zielgruppen verstehen und deshalb auch ansprechen kann.
Die im Axel Springer Verlag erscheinende Bild-Zeitung war lange das auflagenstärkste Boulevardblatt Europas. Diese Zeiten sind vorbei. Wie vielen anderen Zeitungen auch laufen der gedruckten Bild die Leserinnen und Leser weg. Was aber gut läuft, sind die Internetangebote der Bild. Und seit geraumer Zeit versucht sich die Bild auch am Bewegt-Bild. Bild TV heißt das Ganze und ist mittlerweile sogar im Besitz einer Rundfunklizenz. Bild stößt mit viel Selbstbewusstsein in den Markt des Fernsehjournalismus vor, berichtet Michael Mayer. Und das wissen anscheinend auch Spitzenpolitiker wie Armin Laschet in der Corona-Krise zu schätzen.
Man hat medizinische Begleitung und ich könnte mir vorstellen, dass wir unter den Bedingungen zum Zustand der Geisterspiele wieder zurückkehren könnten.
Nach dem Hygienekonzept, das die Liga vorgelegt hat, denke ich schon, dass es eine gute Chance gibt, dass wir Geisterspiele wagen können.
Selbst namhafte Politiker wie Armin Laschet oder Markus Söder sind regelmäßig Gast in Sendungen von Bild TV. Offenbar will man die Reichweite von Bild nutzen für politische Botschaften. Bild TV sendet derzeit so viel Live-Berichterstattung wie noch nie zuvor. Den ganzen Tag über gibt es Interviews mit Experten, man schaltet zu Reportern vor Ort, überträgt die tägliche Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts und natürlich auch, wenn Kanzlerin Merkel vor die Presse tritt. Doch warum investiert der Springer-Konzern so viel ins Digitale und gerade auch in Bewegtinhalte? Ulrike Simon, Medienjournalistin in Berlin.
Das Bewegtbild erfährt ein hohes Interesse beim Nutzer und insofern investieren die bei Springer in Bewegtbild, bei ihrer großen Marke Bild, um Reichweite zu schaffen, um die Marke erlebbar zu machen auf allen Kanälen, um die Wahrnehmbarkeit auch der Marke zu erhöhen.
In den vergangenen Monaten hat sich das Programm deutlich professionalisiert und auch im Umfang erweitert. Mittlerweile geht Bild live fast jede Stunde mit unterschiedlichen Formaten auf Sendung. Das alles kostet. Trotz der Sparrunden und einer strengen Kostendisziplin, die der neue Investor, die amerikanische Firma KKR, Springer auferlegt hat, ist das Engagement um Bewegtbild kein Widerspruch dazu, meint Ulrike Simon. Festzuhalten bleibt, in der Spitze erreicht Bild TV in Corona-Zeiten bis zu 3 Millionen Zuschauer. Die Redaktion produziert derzeit auch eine tägliche 5-minütige Corona-Spezialsendung bei Sat.1 und mehrere Talkshows fürs Netz. Doch welche journalistischen Standards gelten bei Bild TV? Julian Reichelt, Chefredakteur der Bild-Gruppe, sagte kürzlich auf einem Kongress dazu:
Wir wählen derzeit natürlich danach aus, nach Dringlichkeit und dem, was wir glauben, was im Moment Menschen am meisten beschäftigt. Denn das ist ja das Ziel. Wir wollen Themen aussuchen, von denen wir glauben, dass Menschen sie, wie wir das auf all unseren Plattformen machen, emotional sofort erreichen.
Sie haben gesagt, der Täter sei schon mal da gewesen.
Ja. Momo hat mir gesagt, der Täter, der war vorher schon mal da.
Wenn vor laufender Kamera ein Zeuge in Tränen ausbricht, wie nach dem Anschlag von Hanau, so ist diese Emotionalisierung und das Angstschüren auch bei Bild TV eine Zutat, die man bereits seit Jahrzehnten von der gedruckten Zeitung kennt. Gerade bei der Live-Crime-Berichterstattung zeige sich Bild-TV teilweise in journalistisch bedenklichem Fahrwasser, meint Moritz Czernak, Redakteur der medienkritischen Website Bildblog. Das habe sich in Halle gezeigt, als ein Attentäter in eine Synagoge eindringen wollte.
Da wurden aus meiner Sicht wirklich teilweise Polizeieinsätze in Gefahr gebracht. Da wurde live berichtet, wo die Polizei und wo das SEK jetzt in welcher Straße gerade ein Haus durchsucht. Das ist, glaube ich, aus einer medienethischen Sicht durchaus ein bisschen problematisch.
Julian Reichelt ist sich des Problems bewusst, gerade auch im Hinblick darauf, dass mittelfristig mehr User-Generated Content geplant ist. Also Zuschauer, die selbst Inhalte liefern.
Die Herausforderung, Fakten in einem Live-Betrieb zu checken, die ist ja nicht neu. Das sind sehr hohe Standards und es erfordert sehr viel Vorgespräch. Ich muss wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Aber es geht natürlich nicht darum, zu sagen, da ist irgendwas passiert, wir fragen irgendwen auf der Straße, wir halten drauf und dann erzählt er irgendwas. Das ist ja vollkommen klar.
Doch wie geht es mit Bild TV nun weiter? Auch nach Corona wird der Umfang der Sendezeit sicher noch ausgebaut werden. Wird das Projekt dann so eine Art Fox News für Deutschland? Moritz Czernak von Bildblog sieht durchaus in der Live-Berichterstattung ein großes Maß an Populismus, wie etwa neulich Julian Reichelts vorgetragener Brief an den chinesischen Staatspräsidenten.
Einen großen Unterschied gibt es dann, glaube ich, aber zum Beispiel schon. Aus den USA ist Fox News ja ein Sender, der um alles und um jeden Preis Donald Trump, den US-Präsidenten, unterstützt. Da ist Bild natürlich anders. Also die schießen eher gegen die Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass sie unterstützen. Kann aber auch verstehen, dass der Vergleich einigermaßen nahe liegt.
Wir schauen für Sie ja immer in die Zeitungen von morgen. Diesmal geht es zum Generalanzeiger Rauderfehn. Redakteur Henrik Zein mit der Schlagzeile von morgen.
Die Schlagzeile von morgen.
Moin aus Rauderfehn. Mein Name ist Henrik Zein. Ich bin Redakteur beim Generalanzeiger, einer Tageszeitung im südlichen Landkreis Leer in Ostfriesland. Unsere Schlagzeile von morgen lautet: CDU fordert Rücktritt des Ehrenamtslotsen. Dabei geht es um Folgendes. Ein Niederländer wollte hier in Rauderfehn ein großes Käseunternehmen ansiedeln. Das Ganze entpuppte sich jedoch als Betrug. Und nun ist auch der Ehrenamtslotse in der Gemeinde hier mit im Spiel, denn dieser fungierte unter anderem als Sprecher dieses betrügerischen Unternehmens.
Das war's für heute mit dem ersten Teil des Kulturnachmittags hier im Deutschlandfunk. Jetzt gleich übernimmt mein Kollege Jörg Biesler das Mikrofon. Unter anderem mit dem Thema Lachen im Lockdown, jüdischer Humor zu Corona-Zeiten. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.